Manchmal komme ich mir vor, als wäre ich ein Zwerg in einer großen, panoramaartigen Veranstaltung, wo gewaltige Mächte und Hindernisse mein Leben bestimmen. Ich fühle mich beispielsweise gelegentlich wie die zwergenhafte Gestalt in dem Buch von Jonathan Smith, Gulliver bei den Riesen. Wir, die wir in der deutschen Kultur aufgewachsen sind, kennen dieses Buch aus dem Jahre 1726, wo zum Beispiel riesige Bauerngestalten mit Sicheln das Korn abschneiden und der Held der Geschichte, Gulliver, Angst hat, dass die da oben ihn überhaupt nicht wahrnehmen und ihn zerschneiden könnten. Das ist das Gefühl, das wir derzeit manchmal haben. So fühle ich mich nicht selten in den letzten Monaten. Da bleibt die Frage natürlich, wie soll die Zukunft gestaltet werden? Wie soll es weitergehen mit mir, mit dir, in unseren Familien, in unserer Gesellschaft, in unserer Gemeinde, in der Welt, in der wir leben, die wir ja mitgestalten müssen? Wie sieht die Zukunft aus? Haben wir eine Zukunft? Die Stimmung ist gedrückt bei all der Ausweglosigkeit. Und das ist wie in der Geschichte der alttestamentlichen Gemeinde, die ich heute mit euch lesen möchte. Es ist eine längere und eine traurige Geschichte, aber sie hat natürlich eine besondere evangelistische Bedeutung für uns. Ich möchte euch bitten, mit mir 4. Mose 13 aufzuschlagen. 4. Mose 13. Ich sage jeweils die Verse an, es ist eine sehr lange Geschichte. 4. Mose 13 vom ersten Vers an. Und der Herr sprach zu Mose: Sende Männer aus, lass sie das Land Kanaan erkunden, das ich Israel geben will. Vers 25. Nach 40 Tagen kehrten sie um und kamen zurück zu Mose und Aaron und ganz Israel in die Wüste Paran, brachten ihnen Kunde und zeigten ihnen die Früchte des Landes. Wir kamen in das Land, erzählten sie, in das ihr uns gesandt habt. Es fließt wirklich Milch und Honig darin, und dies hier sind seine Früchte. Aber stark ist das Volk, das darin wohnt, und die Städte sind befestigt und sehr groß. Kapitel 14. Da fuhr die ganze Gemeinde auf, schrie und weinte die ganze Nacht und begehrte auf gegen Mose und Aaron: Ach, wären wir doch in Ägypten gestorben oder stürben noch in dieser Wüste. Vers 10. Aber das Volk schrie und forderte: Steinigt sie. Da erschien die Herrlichkeit Gottes über dem heiligen Zelt vor den Augen ganz Israels. Und der Herr sprach zu Mose: Wie lange misstraut mir dieses Volk? Wie lange wird ihr Unglaube währen, trotz all der Wunder, die ich an ihnen getan habe? Da antwortete Mose: Hab Erbarmen mit diesem Volk und seinem Unglauben, wie du bisher ihre Schuld vergeben hast. Und schließlich Vers 29, so wahr ich lebe, spricht der Herr, es sei, wie ihr gesagt habt, eure Leiber sollen in dieser Wüste verfallen. Alle, die älter sind als 20 Jahre, die ihr aufbegehrt habt gegen mich, ihr sollt nicht in das Land kommen, außer Kaleb und Josua. Eure Kinder aber, von denen ihr gesagt habt, sie würden geraubt werden, sie will ich hineinbringen, dass sie das Land sehen, das ihr verwerft. Eure Kinder sollen 40 Jahre lang in der Wüste Hirten sein und eure Untreue tragen, damit ihr erkennt, was es heißt, wenn ich meine Hand von euch abziehe. Bis dahin. Die Geschichte ist deshalb traurig, weil sie anders hätte gehen können. Sie hatten ja durchaus Erfahrungen mit Gott. Sie waren von Gott geführt, von Ägyptenland bis hierher. Sie hatten diese wunderbaren Dinge erlebt, dass sie Wasser und Brot und Fleisch und Bewahrung hatten, dass sie immer weiterkamen, dass sie einen Platz fanden, wo sie übernachten konnten, dass sie bis hierhin geführt worden in Wolken und Feuersäule. Das war ihr Erlebnis, das war ihre Erfahrung. Und trotzdem murrten sie. Die Geschichte ist eine traurige Geschichte, weil Menschen aus ihrer Erfahrung nicht gelernt haben. Wir müssen sie stellen in einen größeren Zusammenhang des Auszugs aus Ägypten. Es war ja nicht so, dass sie einfach aus Ägypten herausgelaufen sind und nun nach Kanaan einziehen konnten, sondern dazwischen gibt es ja die ganzen vielen Erlebnisse, die in der Bibel aufgeschrieben sind. Und immer wieder mussten sie neu starten. Sie mussten sich immer wieder von einem bekannten Platz trennen. Sie mussten wandern, aufstehen, Tiere beladen, treiben, Wasserstellen suchen, Frauen und Kinder beschützen, Rücksicht nehmen, den Streit schlichten, denn ganz sicher ist, dass nicht ohne Streit auch in der alttestamentlichen Gemeinde ausgegangen. Und dann nach diesem gewaltigen Freiheitsrausch, nachdem sie Ägypten in dieser spektakulären Rettung durch das Meer hinter sich gebracht hatten, nach diesem Freiheitsrausch die Ernüchterung. Sie murrten gegen Mose, weil es nicht so ging, wie sie sich das gedacht hatten. Im Grunde genommen, muss ich gestehen, kann ich diese deprimierte Stimmung in Israel sehr gut nachvollziehen. Meine Frau und ich sind einmal durch die Wüste Sinai mit dem Bus gefahren, bis nach Kairo hinein. Und es ist tatsächlich eine schreckliche Gegend. Steine, nichts als Steine. Hier und da mal ein Strauch. Aber wie man in dieser Zeit, in dieser Region überleben kann, das ist mir bis heute ein Rätsel. Ich kann also verstehen, dass die Israeliten sich gewünscht haben, endlich diese Situation hinter sich zu lassen, endlich nach Hause zu kommen. Und die Wanderung muss ja tatsächlich auch ein Ende haben. Denn Wandern ohne Ende, das führt zum Labyrinth des Lebens. Da kommt man nicht heraus. Wandern muss eine Zwischenstation sein. Wenn man ein Ziel hat, dann lohnt es sich, daran zu bleiben. Aber der Punkt war erreicht, dass sie das Nomadisieren satt hatten. Endlich ankommen. Und Gott hatte ihnen ja das Land gegeben, er hat es ihnen verheißen. Und immer wieder gibt es Worte an die Väter, dass er sie in das Land führen will. Und nun waren sie aufgebrochen, sie waren aus Ägypten aufgestanden und hatten sich aufgemacht und waren bis hierher gekommen. Sie waren seinem Ruf gefolgt, sie hatten sich in Marsch gesetzt. Aber im Grunde genommen waren sie in ihren Köpfen weiterhin in Ägypten. Immer wieder finden wir den Hinweis, ach, wären wir doch in Ägypten. Man kann den Eindruck haben, dass sie da in einem Schlaraffenland gelebt haben. Dass sie dann nicht wie Sklaven gearbeitet haben mussten, sondern dass ihnen die gebratenen Tauben in den Mund geflogen wären. Aber das ist natürlich nicht der Fall. Aber lieber wollten sie die Knechtschaft, die sie kennen, als die Freiheit mit Gott, die sie nicht kennen, erleben. Die Geschichte wird immer wieder erzählt. Es gibt Theologen, die sagen, ob die Geschichte sich ereignet hat oder ob sie gut erfunden ist, spielt keine Rolle. Das ist natürlich Unsinn. Es gibt so viele historische Zipfel, die wir da fassen können, dass wir sicher sind, dass sich diese Geschichte ereignet hat. Wir wissen ziemlich genau, wo sie gelagert haben, 80 Kilometer vor den Grenzen des gelobten Landes. Aber natürlich ist es eine Beispielgeschichte, es ist eine Modellgeschichte, es ist eine Geschichte, die die Gemeinde Gottes immer wieder hören musste, immer wieder erleben musste. Eine Geschichte, die in meinem Leben eine große Rolle spielt, weil ich diese langen Perioden des Niedrigseins, des Gefühls, unterlegen zu sein, in meinem Leben kenne. Diese modellhaften Vorgänge, die kommen bis in unsere Zeit, bis in die Situation, in der wir uns heute befinden, bis hinein in diese pandemische Situation, aus der wir hoffen, erlöst zu werden. Dass die Sache so dramatisch ablief, hing natürlich auch mit dem Bericht der Kundschafter zusammen. Von ihm ist in den Kapitel 13, in den Versen 37 bis 33 die Rede. Der ist so nüchtern, dass er heute Abend in der Tagesschau gesendet werden könnte. Positive Fakten, Milch und Honig und das Menschen in der Wüste. Die Früchte, die da mitgebracht wurden, die mussten die Sehnsucht, die Fantasie geradezu steigern. Vielleicht gab es einige, die aufgeschrien haben vor lauter Begeisterung und zu ihren Zelten gerannt sind, um sich fertig zu machen für den Abmarsch. Aber es gab eben auch eine andere Meinung und das war die Mehrheit. Und diese sagten, Vers 28, das schaffen wir nie. Die Fruchtbarkeit verstärkte sogar die Fruchtbarkeit des Landes, die Früchte, die sie anfassen konnten, gewissermaßen ein Angeld auf die Zukunft, das sie erleben konnten, verstärkte ihre Resignation. Sie sagen, starkes Volk, befestigte große Städte, kriegstüchtig, Vers 32, Riesen, Heuschrecken. Wir waren wie die Heuschrecken. Und da steht nun in der Bibel, dass diese Leute, die eben die Mehrheit bildeten, die Mehrheit der Kundschafter, eine bestimmte Meinung ins Volk trugen. Wörtlich steht hier, und sie brachten ein Gerede auf über das Land. Oder wir könnten auch übersetzen, ein Gerücht auf über das Land. Ein moderner Übersetzer würde heute sagen, und sie brachten Fake News über das Land. Das sind also Tatsachen, die da eine Rolle spielen. Wie es heute durchaus eine Rolle spielt, dass von 100.000 Impfungen bei 3 Impfungen irgendwelche Probleme auftauchen. Aber wenn man daraus, wie wir heute alle in unseren Briefkästen so kleine Zettel finden, dass die Leute sagen, lasst euch nicht impfen, nehmt lieber Vitamintabletten, dann ist das tragisch. Eine frühere Mitarbeiterin hat neulich mit mir telefoniert und hat behauptet, dass da der Mensch manipuliert wird durch die Impfstoffe. Dann habe ich ihr gesagt, ich lade Sie ein, fahren Sie mal zu meinem jüngeren Sohn nach Schweden. Der hat eine Intensivstation. Da können Sie sehen, wie es ist, wenn man 40 Tage weder lebt noch tot ist und nicht atmen kann und alle Hilfe braucht. Und dann erleben muss, dass die Menschen, für die, die sich um diese Leute kümmern, weil sie irgendwo auf dem Fußballplatz keinen Abstand gehalten haben, doch sterben. Wie das für das Personal ist. Fake News. Wir kennen die Geschichte. Und genau das geschieht hier. Da ist was dran, dass die Mauern hoch sind. Da ist durchaus was dran, dass da kriegstüchtige Leute sind. Und da mag es sein, dass da große, lange Leute gelebt haben in Kanaan. Und dass sie sich vorkamen wie die Zwerge in Gullivers Reisen. Aber das ist doch nicht alles. Es ist doch so, dass diese Leute überhaupt nicht mit Gott gerechnet haben, dass diese Leute nicht darauf vertraut haben, dass Gott an der Macht ist und dass Gott sie führt und ihnen ihre Probleme erlöst. Aber dieses Bild kennen wir alle. Ich kann es von mir bestätigen, dass ich über viele Monate diese Heuschreckenperspektive nicht losgeworden bin, dass ich lange Zeit gelitten habe unter der Kleinheit, unter dieser Zwergenhaftigkeit in den Problemen. Und ich weiß, dass viele, vielleicht auch hier in diesem Raum, diese Situation genauso gut kennen. Gedrückt, gedemütigt, ohne Aussicht auf Änderung, auf Erfolg. Und es ist gerade zur Mode geworden, in den Zeitungen, im Funk und Fernsehen und auch in unserer Umgebung genau über diese Probleme zu sprechen und nicht darüber zu sprechen, dass Gott da ist, der helfen könnte, an den ich mich wenden muss. Und dann verkrümme ich mich, In meiner sogenannten realistischen Beurteilung, die Perspektive wird verschoben. Ich mit meinen Möglichkeiten, mit dem, was ich kann, was ich leisten kann, mit meiner Kraft, werde zum Maß aller Dinge und ich rechne nicht mit Gott. Gott ist dann weit weg. Es gibt in diesen Monaten Statistiken der UNO, denen zu entnehmen ist, dass alle paar Sekunden ein Mensch sich das Leben nimmt, weil er keine Hoffnung hat mehr für sein Leben. Und es gibt Statistiken, die darauf hinweisen, dass auch Christen davon betroffen sind. Beispielsweise hat man herausgefunden, wenn die Statistiken wahr sind, dass etwa ein Viertel aller katholischen Christen nach dieser Pandemie ihren Glauben aufgegeben haben. Bei den Evangelischen ist es ein wenig besser, aber nicht viel besser. Und auch bei den familiären Gemeinden wie wir gibt es durchaus die Not, dass manche mit dieser Situation nicht fertig werden und ihren Glauben und die Gemeinschaft der Gläubigen aufgeben. Und genau darum geht es in dieser Zeit, dass wir Ansprachen brauchen für uns, dass wir Worte brauchen wie dieses, dass uns gesagt wird, welche Gefahr da auf uns lauert, wenn wir nur die Situation und nur die Probleme, nur die Hindernisse sehen, wenn wir uns nur als Heuschrecken gegenüber den Riesen sehen. Und dass wir da in die Sackgasse der eigenen Möglichkeiten geraten, keine Zukunft mehr aus eigener Kraft, dass der helle Blick hinter den Vorhang der kommenden Ereignisse uns verschlossen ist, dass wir nur die Mauern und die Riesen sehen und dass wir nicht mehr das verheißene Land sehen, das da drüben jenseits des Flusses auf uns wartet. Ich erzähle euch einfach diese Geschichte und ich hoffe, dass ihr euch wiederfindet, wie ich mich wiederfinde in dieser Geschichte. Denn dann gibt es den Punkt, wo Gott eingreift. Wo Gott sagt, ich habe das und das und das für euch getan. Ich habe euch von Ägypten in wunderbarer Weise bis hierher geführt und ihr seht das nicht. Kapitel 14, Vers 1 steht, da fuhr die ganze Gemeinde auf. Murren, schreien, weinen. Sie starren gebannt auf die Riesen und die Mauern wie das ängstliche Kaninchen, das von der Schlange hypnotisiert wird. Wie kann ein solches Volk den Anspruch erheben, nach Kanaan zu kommen? Und das ist die Frage an dich und an mich. Wie kann eine Gemeinde, die nicht besser ist, die nur diese Zwergenhaftigkeit, die diese Heuschreckenperspektive spürt in seiner Umgebung, wie kann diese Gemeinde glauben, dass sie ins Reich Gottes kommt, wenn sie nicht festhält, dass Gott da ist, dass Gott sie führt? Ist das überhaupt Gemeinde Gottes, die so von Stimmungen und Manipulationen abhängig ist? Ein Jammerbild, murrende, schreiende Gemeinde. Sie haben vergessen, dass Gott da ist. Dass Gott zu ihnen gesprochen hat, dass er an ihnen gehandelt hat, dass er sie im Alten Testament aus Ägypten geführt hat, dass er sie bis Kadesh geführt hat, das ist die Stelle, wo sie sich jetzt befinden. Gott also doch nur ein Götze, um den sie tanzen können, so eine Holzfigur mit Goldblatt übergeben und dann ein Tanz darum, weil sie gedacht haben, das ist jetzt die Zukunft. Gott also nur als jemand, der nur in guten Tagen eine Bedeutung hat? Das ist tatsächlich ein ausgeprägtes Schema. Und wenn ihr euch die Auszugsgeschichten anschaut, bis in dieses 14. Kapitel des 4. Buches Mose, dann werdet ihr immer wieder folgendes Schema feststellen. Plötzlich bricht Unglaube im Volk auf. Sie sind verzagt, sind unzufrieden, sie murren. Sie sagen, lieber in Ägypten als in dieser Situation. Gott verkündigt dann die Vernichtung, das ist Punkt 2. Punkt 3, Mose geht zu Gott und sagt, das kannst du nicht machen, das ist doch dein Volk. Hilf ihnen doch, wie in unserer Geschichte steht, wie du ihnen bisher vergeben hast. Das heißt, du hast ja immer schon so gehandelt. Und der letzte Punkt, Gott gewährt Gnade und sie marschieren weiter. In jeder Geschichte ist dasselbe Schema festzustellen. Wieder und wieder. Die Leute haben nichts gelernt. Gemeinde Gottes, die diese Erfahrungen, diese Wunder erlebt hat, hat nichts gelernt. Wann endlich habe ich begriffen, dass Gott mich 1000-mal gerettet hat. In kleinen und großen Dingen gerettet hat und ich die Zuversicht haben kann, dass er weiter an meiner Seite ist. Und das sind nicht nur die großen Dinge, sondern das sind die vielen kleinen Dinge in deinem und in meinem Alltag, wo ich nicht weiter weiß, wo es keine Lösung gibt. Und plötzlich ist ein Weg da, weil Gott da ist. Und wenn dann jemand zu mir sagt, da haben Sie aber Glück gehabt, dann weiß ich es besser. Aber das ist noch nicht alles, sondern da gibt es diesen Fatalismus in den Versen 1 bis 3 des 14. Kapitels. Dreimal steht hier, ach, wären wir doch in Ägypten, da ging es uns gut. Dann haben wir Kapitel, will ich jetzt nicht aufschlagen, ja, da hatten wir Gurken und Zwiebeln und Knoblauch und all diese Dinge werden aufgezählt, nicht? Das Paradies auf Erden, Ägypten. Sie haben vergessen, dass sie da Steine geschleppt haben. Dass sie da Menschen unwürdig behandelt wurden. Lieber die Sklaverei, die wir kennen, die wir überschauen können, als die Freiheit, die uns verborgen ist, und ein wenig Vertrauen in Gott, dass er uns führt. Aber auch das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Dann steht schließlich in Kapitel 14, Vers 2, dass diese Mehrheit, diese Leute fordern, man soll die Führer steinigen. Die Fürbeter, die Mahner, die sie beschwichtigen, die als Seelsorger gewirkt haben, fordern zur Lynchjustiz auf. Das muss man sich mal vorstellen. Die sollen wie lästige Fliegen totgeschlagen werden, damit sie nicht mehr reden, damit sie nicht mehr mahnen, damit sie nicht mehr ermutigen können. So haben wir einen unüberbrückbaren Widerspruch. Josua und Kaleb, die da glauben und rechnen mit Gott, die da sagen, lasst uns hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir können es überwältigen. Und die sagen in Kapitel 14, Vers 7 wörtlich, das Land ist ein sehr, sehr gutes Land. Das steht wörtlich da. Ein sehr, sehr gutes Land. Aber das fruchtet nicht. Da ist die Majorität der Kundschafter, diese 10 Leute, die ein Gerücht, ein Fake News in die Gemeinde posaunen und dann sagen, das schaffen wir nicht. Die ganze Gemeinde, das ganze Volk, Vers 10. Das schaffen wir nicht. Und da greift Gott ein. Schwestern und Brüder, ich bin überzeugt davon, dass wenn ich nicht glaube, dass ich das Reich Gottes erlebe, dann werde ich es nicht erleben. Und so sagt Gott hier, die, die über 20 sind, die werden nicht hineinkommen. Die wissen es besser. Die mündig sind. Die Kinder werden ausgenommen. Die Kinder, von denen ihr gedacht habt, die kommen hier in der Wüste um. Die will ich hineinbringen. Mit denen fange ich etwas Neues an. Ich bin über 80. Wenn ich nicht glaube, dass ich hineinkomme, komme ich nicht hinein. Wenn ich nicht daran glaube, dass Gott die Macht hat, mich in dieser Krise herauszuführen, dann werde ich das nicht erleben. So einfach ist das. Das ist eine sehr traurige Geschichte, aber ich glaube, dass diese Geschichte wichtig ist für uns, dass ich mir klar mache, was da auf dem Spiel steht in dieser Situation, in der ich mich befinde, in der wir uns als Gemeinde, als Kirche befinden, in dieser Krise, in die wir auch als Gemeinde hineingeraten sind. Darüber wollen wir jetzt gar nicht reden, aber das ist doch eine Tatsache. Worüber reden wir denn? Worum geht es denn? Es geht darum, dass Gott irgendwann sagt, jetzt ist es genug. Vers 10, die Herrlichkeit Gottes erscheint, die reale Gegenwart Gottes durchbricht die Grenze der Unzugänglichkeit. Und dann fragt er, wie lange wollt ihr noch zweifeln und nicht an mich glauben? Und dann steht etwas da, was ich so plastisch finde. Habe ich euch nicht 10-mal erinnert, dass ich derjenige bin, der hier der Macher ist? 10-mal, dass ihr glaubt an die Wunder, die ich an euch tue. Das erinnert mich an meine Mutter, wenn ich mal wieder völlig daneben war, dann hat sie den Finger gehoben und gesagt, Junge, habe ich dir nicht schon 10-mal gesagt? Nicht? Das ist so menschlich. So redet Gott mit uns. Wie oft brauchen wir das noch? Keiner, der Gott erlebt hat und Gott nicht die Zukunft zutraut, wird die Zukunft mit Gott erleben. Und dann ist ja aber noch Mose da. Mose, der Mittler, Sprecher, Fürbeter, tritt vor Gott hin. Und der Mose tut mir richtig leid, denn er hat überhaupt nichts anzubieten. Er redet für Israel wie für einen völlig missratenen Sohn. Und am Ende, wie ich schon sagte, Vers 19, sagt er, ach Herr, vergib ihnen doch, wie du bisher immer vergeben hast. Und Gott nimmt Mose an. Er nimmt Mose ernst als Partner, wie er es tut, wenn ein Mensch ohne Winkelzüge vor ihm steht. Mose hat keine magische Kraft. Aber Mose ist derjenige, der in dieser Situation eine Millionengemeinde rettet. Übertrieben formuliert, hätte es Mose in dieser Situation nicht gegeben, wäre das Volk wahrscheinlich komplett untergegangen. Das brauchen wir heute. Wir brauchen Männer und Frauen, die als Mittler vor Gott hintreten und die nicht aufhören, voller Geduld der Gemeinde zu sagen, was das Ziel ist. Wir brauchen nicht unbedingt neues Licht. Wir brauchen nicht unbedingt große Programme für die Zukunft. Und unter den Männern und Frauen unserer Gemeinde brauchen wir nicht unbedingt große Statistiker. Brauchen wir nicht unbedingt präsidiale Figuren. Wir brauchen Männer und Frauen, die vor Gott hintreten und vor die Gemeinde und sagen, was wichtig ist. Das brauchen wir. Gott und die Zeugen. Ich denke, das ist der Krückstock, den wir brauchen, diese Heuschreckenperspektive, diesen Heuschreckenschock zu überwinden. Dazu brauchen wir solche Männer und Frauen wie Josua und Kaleb, die da sagen, natürlich, Wir kennen die Schwierigkeiten. Wir wissen, dass wir es nicht allein schaffen. Wir kennen die Mauern. Wir wissen, dass das ein kriegstüchtiges Volk ist. Wir sehen uns durchaus als Heuschrecken gegenüber diesen Riesen. Aber es gibt noch mehr. Es gibt Gott, der an unserer Seite steht. Die eigentliche Aufgabe der Kundschafter war ja nicht gewesen, dass sie kühne Erforscher eines unbekannten Gebietes waren. Gott kannte das Land. Der hätte das viel einfacher haben können, dass er gesagt hat, Leute, so und so ist es im Land. Nein, er brauchte Zeugen, die hingehen, die Früchte mitbringen, die Mut machen. Und das hat die Majorität völlig anders gesehen. Es ging nicht um Neuigkeiten. Es ging eigentlich auch weniger um die Früchte, um die Beschreibungen der Region. Gott sagt an einer Stelle, jeden Fußpreis des Landes habe ich euch gegeben. Alles abgeschritten, alles vermessen. Mal modern gesagt, die Hütten schon gebaut, saniert, gelüftet, möbliert. Ihr braucht nur einzuziehen. Solche Leute sind notwendig, damit die Gemeinde aus dieser Krise herauskommt. Denn eins ist klar, so damals, so heute, wo die Gemeinde auch hinkommt, Gott war schon da. Er hat für alles gesorgt. Wenn die Gemeinde aufbricht und Schritt vor Schritt setzt, Gott ist da mit seiner Perspektive und führt. Drei Dinge sind wichtig am Ende dieser Geschichte. Die Geschichte, die den Eindruck erweckt, als wäre sie kein, hätte sie kein Happy End. Happy End in dem Sinne hat sie auch nicht. Aber eine klare evangelistische Botschaft. Wir stehen in der Krise, aber Gott ist bei uns. Wir stehen an den Grenzen des gelobten Landes. Unsere Wanderschaft wird ein Ende haben. Wir wollen auch die letzten Schritte mit Zuversicht wagen. Nicht nur als Leute, die Mauern und Riesen addieren können, sondern als Männer und Frauen, die wissen, dass Gott immer noch der Macher ist. Und wir wissen, dass Gott eingreift und sein Werk vollendet. Aber er kann das nicht tun mit Männern und Frauen, die ihm nicht vertrauen, die ihm nicht zutrauen, sein Werk zu führen. Dann, weil ich weiß, dass er jeden Schritt vor mir gegangen ist, kann ich gewiss den Schwierigkeiten entgegentreten, Schritt vor Schritt. Und kommt eine Mauer? Mit meinem Gott kann ich über die Mauer springen. Gott schenke uns diesen Mut und dieses Vertrauen. Amen.